Ja, herzlich willkommen zur 30. Podcast-Folge. Wir haben ja heute quasi auch Jubiläum. Vielleicht eine Erklärung vorweg, warum wir so lange nichts gemacht haben. Wir hatten ohne Ende zu tun, da erzählen wir gleich ein paar Sachen zu. Unser Thema heute, Smart Home, das Ingenieurbüro, die Smart Fabrik, meets Handwerk. Wir gründen einen Elektrobetrieb. Und zwar haben wir zusammen die Elektrofabrik gegründet. Mein Name ist Sebastian Gemlich. Ich habe heute dabei den...
Sebastian Strickling, deinen geschätzten Geschäftspartner.
So, Sebi, warum haben wir so lange nichts gemacht? Warum ist es quasi ein Jahr her, dass die letzte Podcast-Folge erschienen ist?
Boah, ich glaube, die Antwort in einem Satz zusammengefasst ist, dass eigentlich nichts mehr so ist, wie es mal war. Also wir sind umgezogen, wir sind ja in Dormagen in unserem Büro aus allen Nähten geplatzt.
Genau, da waren wir, glaube ich, bis auf den letzten Platz nachher besetzt. Ich erinnere mich noch an dieses Foto bei Instagram, wo alle sitzen und ihren Schreibtischstuhl geklebt haben. Und ich dachte so, boah, ey, das ist ja echt voll hier.
Es hätte keinen Tag länger gepasst. Also wir sind jetzt inzwischen hier 25 Leute, also massiv gewachsen. Dann noch die Elektrofabrik, wie du eben angeteasert hast. Jetzt haben wir hier 300 Quadratmeter, haben Platz weiter zu wachsen und das größte Thema neben dem Umzug ist sicherlich die Gründung der Elektrofabrik, also Smart Fabrik goes Handwerk, das große Thema auch von heute.
Genau, ich glaube auch eines der entscheidenden Momente war unser Lager, wo wir unseren Podcast immer vorher gedreht haben, damit wir unseren einzigen Raum haben, der einigermaßen schallisoliert war, der war komplett am Ende zu.
Ja, das ist sehr schön, dass ich dich jetzt auch mal sehe, ne, dass ich meinem Gegenüber dabei in die Augen gucken kann. Also wir haben ja jahrelang im Dunkeln gedreht, also von daher, jetzt haben wir hier auch endlich eine schalldichte Kabine und sitzen im Hellen.
Genau, wir haben auch Dutzende, etliche Projekte. Also ich glaube, aber wir haben gemerkt, ey, Podcast macht Bock, müssen wir wieder machen. Von daher heute mal wieder ein Einstieg, Status Quo. Wir haben die Elektrofabrik gegründet, unser Handwerksbetrieb. Ja, Sebi, warum haben wir so einen Betrieb gegründet? Ich meine, im Endeffekt...
Wir wussten es schon immer.
Wir
wollten es nur nicht. Also wir beide kommen ja vom Schreibtisch, du als Elektroingenieur, ich als Betriebswirt. Wir haben es am Schreibtisch gelernt, wie man die Theorie aufbaut. Wir haben geplant, wir haben Schaltschränke gebaut, wir haben programmiert. Das konnten wir weitestgehend aus dem Büro zentral machen. Und wir haben die letzte Meile, die Baustelle, immer so ein bisschen gescheut, weil wir sie nicht kennen und weil wir wissen, da kommen natürlich die Themen, wo wir erstmal nicht unbedingt Lust drauf hatten. Wir wussten aber, irgendwie gehört es dazu, weil Kunden, vor allem so aus dem Luxussegment, mit denen wir immer mehr zu tun haben, haben natürlich den Anspruch, irgendwie alles aus einer Hand zu bekommen. Das war natürlich immer so ein kleiner Hemmschuh, wenn wir gesagt haben, wir machen die Planung, Schaltschrank, Programmierung, Ausführung macht dann Elektriker. Ne, der Anspruch auf Seiten des Kunden war immer, bitte einfach alles aus einer Hand.
Genau, ich glaube, schlussendlich kam ja dann von Richtung Dorniden der, ich sag mal, der oder entscheidende Impuls zu sagen, komm, wir machen das, weil Dorniden, unser langjähriger Partner, mit dem wir viel zusammen machen, die ganzen Smart Homes für, ja, ich meine, 400 bis 700 Häuser im Jahr, die die da ungefähr, oder Wohneinheiten, die die im Jahr bauen, die sind auf uns zugekommen, sagten, ey Jungs, wir wollen eigentlich einen Elektrobetrieb in Deutschland.
Genau, das war, denke ich mal, so der ausschlaggebende Impuls, den wir beide noch gebraucht haben, um wirklich uns dazu durchzuringen, das zu machen. Weil du sagtest es ja eben schon, für Dorniden setzen wir ja funkbasierte Smart Home Projekte um. Das ist einer unserer größten B2B-Kunden sozusagen. Und gestartet ist das Ganze mit einem kleinen Consulting-Projekt, wo wir neben dem Smart Home-Thema einfach mal beleuchtet haben, was kann man rund um die konventionelle Elektroinstallation in den Dornidenhäusern besser machen, um Kosten zu reduzieren. Das haben wir beide ganz stolz präsentiert, haben gesagt, guck mal hier, roundabout 20% Einsparung, jetzt bitte über euer Elektriker-Handwerk entsprechend ausrollen. Und das war an der Stelle dann von uns beiden etwas zu kurz gedacht, weil darauf hat sich dann Dorniden nicht eingelassen, hat gesagt, nee, auch mit der Umsetzung würden wir euch dann gerne verhaften, nicht so wie das klassische Beratungsbüro, einfach eine schöne PowerPoint und dann nachher darf es ein anderer umsetzen, sondern...
Nach mir die Sinnflut.
Genau, und das hat halt jetzt hier nicht gegolten, sondern wir mussten liefern und das war dann so auch der letzte Impuls, den wir brauchten und dadurch ist letzten Endes die Elektrofabrik entstanden.
Genau, also wir hatten ja auch vielleicht das mal so als Erklärung, wir haben ja überlegt, Bauernbetrieb zu übernehmen, weil es gibt ja schon etliche Elektrobetriebe. Warum mussten wir jetzt einen neuen gründen? Also was sind, sage ich mal, so die Kernfakten? Also für mich zum Beispiel ist es ja so, wir kommen nicht aus dem Handwerk. Das heißt, wir haben im Endeffekt ja ganz viele Ideen und Prozesse hier in der Smartfabrik etabliert, wo wir dann sagten, ey, es macht, glaube ich, keinen Sinn, einen alteingesessenen Betrieb zu übernehmen, weil wir den ja eigentlich komplett von Anfang an voll digitalisieren wollen.
Richtig, also das ist ein guter Hinweis. Warum haben wir nicht einen übernommen? Weil wir gesagt haben, dass wir nicht aus der Materie kommen, ist in dem Fall auch auch ein Vorteil. Es gibt ja diesen schönen Spruch, sagten immer alle, das geht nicht. Und da kam einer, der wusste es nicht und hat es einfach gemacht. Und das sehen wir auch hier wieder. Wenn wir das jetzt von unseren Vätern und Großvätern gelernt hätten, wie man Handwerk macht, dann hätten wir hier sicherlich jetzt 20 Autos auf dem Hof stehen, ein Lager von 300 Quadratmeter und würden wirklich analog arbeiten, wie es uns die letzten zwei Generationen vorgelebt haben. Tun wir aber nicht.
Ich muss aber ganz kurz zu dem Lager. Das ist eines der...
mein Lieblingsthema.
Das ist selbst Lieblingsthema, weil das Lustige war, als wir hier in unsere schönen neuen Hallen, sag ich mal, eingezogen sind, war es ja so, dass alle meinten, boah, ihr braucht jetzt ein Lager, ihr braucht ein Riesenlager. Ich gehörte auch dazu.
Ne? Du warst,
ich
dachte, auch, wenn du warst auch das Lager.
Ich meinte, wenn wir PV machen, wir müssen gucken, dass wir Material vorhalten, Schaltschränke überhaupt. Du sagtest, nee, brauchen wir nicht. Ich weiß, da haben wir einige Diskussionen zugeführt und schlussendlich...
Wir kommen ohne klar. Es gibt einfach ein paar Sachen, die hörten sich für mich falsch an, als wir mit der Elektrofabrik gestartet sind. Ein zentrales Thema war, wir brauchen jetzt ein 300 Quadratmeter Lager. Dann kam natürlich das Thema, kommen wir gleich sicherlich nochmal zu, wo wir angefangen haben, PV-Anlagen auch umzusetzen. Wir brauchen eine Absturzsicherung, wir brauchen Autos mit Anhängern, wir brauchen riesige Transportmittel, um die Sachen aufs Dach zu bekommen, Kran und sowas. Und das fühlte sich für mich alles falsch an. Ja? Also es war irgendwie für mich klar, wir brauchen eine Lösung, die deutlich schlanker funktioniert, weil wir kommen aus der Elektrotechnik und wir haben andere Themen, die wir gut können. Und das ist sicherlich nicht etwas, was wir wollen. Also wir haben das Problem gelöst. Wir liefern 80-90% On-Demand auf die Baustelle.
Genau.
Wir haben bei unseren Bauträgerkunden, also jetzt insbesondere bei Dorniden, haben wir Container auf der Baustelle stehen, wo der Großhandel einmal die Woche hinliefert. Und wir haben jetzt gerade auch, um das Thema mit der Absturzsicherung und den Kran etc. zu lösen, haben wir natürlich Partnerunternehmen gefunden, die uns die Dachmontage bei den PV-Anlagen abnehmen, weil die kommen aus dem entsprechenden Fachgebiet. Das sind Dachdecker, die kennen sich damit deutlich besser aus als wir als Elektroinstallateure. Und entsprechend haben wir so eine Aufteilung, dass die dann auch einen Teil bei sich im Lager einlagern. Und man muss sagen, wir kommen jetzt hier mit 20 Quadratmeter aus. Das ist einzig und allein das, womit wir die Autos regelmäßig bestücken, sozusagen unser Notlager. Und es funktioniert.
Ich glaube, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir fast ausschließlich Projektgeschäft machen. Ja, wir haben kein Servicegeschäft, das heißt, wir brauchen hier nicht ohne Ende Ersatzteile, die irgendwie vorgehalten werden, sondern wir können dadurch, dass wir natürlich unsere Projekte sauber durchplanen, ganz genau wissen, zu welchem Zeitpunkt wir welches Material auf der Baustelle haben.
Und genau, dann, wir merken nicht beim Ausrollen des Rings, dass der plötzlich zu Ende ist.
Ja, ja, cool. Was machen wir? Was sind unsere Aufgabengebiete? Wo sind wir mit der Elektrofabrik tätig? Ich glaube, das ist ja auch so eine spannende Frage, gerade für die Leute, die uns von der Smartfabrik kennen. Ja. Wo fängt unsere Leistung jetzt an? Weil wir haben damit ja auch eine enorme Erweiterung unseres Leistungsspektrums.
Genau, ich denke mal, der Beginn ist nach wie vor der gleiche, weil der Beginn ist ja immer die Planung. Das macht nach wie vor die Smartfabrik. Das Neue ist jetzt, dass wir neben Schaltschrankbau und Programmierung auch uns auf die Installation verhaften lassen, inklusive der PV-Montage. Das heißt, das Dienstleistungsspektrum der Smartfabrik ist deutlich breiter geworden. Ich sage immer, alles, was irgendwie mit Strom zu tun hat, sind wir die Fachexperten zu, sei es eine Ladesäule, sei es eine PV-Anlage, sei es ein Smart Home, sei es eine Netzwerktechnik. Und das ist halt das, was wir quasi dienstleistungsmäßig jetzt anbieten können, alles aus einer Hand.
Genau, also B2B, ganz klar, Bauträger,
genau, zwei Zielgruppen, ne? Genau, guter Hinweis nochmal, wir haben zwei verschiedene Zielgruppen. Das eine ist, wir haben natürlich Dorniden als einen großen Bauträgerkunden und dieses B2B-Geschäft wollen wir weiter ausbauen.
Genau, andere Bauträger haben super Interesse geäußert, weil die ja sehen, ey, Einsparungsmöglichkeit, gerade in der Zinshochphase, kriegt Dorniden trotzdem noch Häuser verkauft. Ja, wie machen die das? Serielles
Bauen. Die sparen
Bauen.
Überall ein, genau. Und wir sind ein Teil davon. Und durch große Einkaufsvolumina, die wir jetzt haben über die beiden Gesellschaften und durch sehr schlanke Prozesse, sind wir im Durchschnitt, und wir reden hier wirklich auch über konventionelle Elektroinstallationen, um die 20% günstiger. Das heißt, wichtig, auch wenn uns irgendein Bauträger so zuhört, es muss nicht immer in Kombination mit Smart Home sein. Es geht hier bei dem Bauträger, bei dem B2B-Geschäft auch um rein konventionelle Elektroinstallationen.
Genau, dann haben wir natürlich die PV-Anlagen, auch privat. Und gewerblich. Gewerblich insoweit sau interessant, weil wir da jetzt auch durch den Julian sehr viel Expertise mit im Haus haben und dann natürlich auch Renditen für unsere Kunden von ungefähr 20% erzielen können.
Ne, das genau. Sind so. Vielleicht sollten wir nochmal sagen, neben dem B2B-Segment haben wir natürlich auch das B2C-Segment. Das heißt, die zweite große Zielgruppe in der Elektrofabrik sind unsere Smartfabrik-Kunden, denen wir jetzt das Rundum-Sorglos-Paket anbieten können. Und Rundum-Sorglos-Paket, du sagtest es schon, bezieht sich nicht nur auf Elektroinstallationen, Smart Home sowieso, sondern jetzt auch das Thema PV-Anlagen, was wir in beiden Segmenten auch entsprechend anbieten.
Genau, man muss ja davor oder dazu sagen, wir waren der Smartfabrik, sind wir quasi national, international tätig. Also wir planen ja auch Projekte, ne, in Saudi-Arabien, wir haben auf Mallorca Sachen gemacht, egal München, Starnberger See, Berlin oder Magdeburg, vollkommen egal.
Jetzt mit Hauptsache Italien. Ne?
Hauptsache Italien. Jetzt sind wir mit der Elektrofabrik natürlich etwas regionaler unterwegs. Ja, das heißt, hier unsere ganzen Projekte, wir haben ja immer gesagt, boah, wir haben eigentlich wenig Projekte in Köln und Düsseldorf, weil wir planen irgendwie deutschlandweit, aber haben hier kaum regionalen Anschluss. Das Schöne ist, auf einmal mit der Elektrofabrik, weil wir jetzt auch ausführendes Gewerk sind, haben wir natürlich auch super viele Kunden hier regional gewinnen können. Wir haben jetzt gerade aktiv 3 laufende Projekte in Düsseldorf-Oberkassel. Wir haben 2 in Köln-Hahnwald. Das ist total cool, weil wir erschließen uns dadurch natürlich auch eine neue Zielgruppe. Das heißt, wenn ihr jetzt zuhört und plant zu bauen hier in der Region, wir sind jetzt natürlich der
Gesamtlieferant
von der Planung bis zur Ausführung, bis zur Inbetriebnahme und zur Betreuung. Wir kommen natürlich nicht, um eine einzelne Lampe zu wechseln. Ne?
Das ist klar. Aber genau, fürs Projektgeschäft fahren wir dann im Zweifel auch mal weiter. Also wir haben jetzt auch ein großes Projekt in Mainz und ich glaube, warum das draußen so gut ankommt, ist, weil wir damit ein zentrales Problem lösen, weil wir kriegen ja viele Kunden über Architekten und Innenarchitekten und die haben immer das Problem, dass die sehr hochwertig planen, sei es das Thema Beleuchtung oder auch das Thema Smart Home und dann führen sie es aus und merken, dass sie dabei auf die Nase fallen, weil die Ausführung nicht zu der Planung passt. Und das ist der zentrale Punkt, der entsprechend sehr, sehr gut ankommt da draußen, dass wir jetzt auch sicherstellen können, dadurch, dass wir Planung und Ausführung in einer Hand haben, dass die Qualität auch gewährleistet ist.
Genau, und was ich auch super finde, diese, ich sag mal, Durchwachsung, nenne ich das einfach mal, von der Smartfabrik zur Elektrofabrik. Das heißt, unser Planer, der jetzt quasi am Schreibtisch mit dem Kunden alles durchgeht, der ist natürlich dann auch quasi Bauleiter oder Fachbauleiter von uns, der die Elektrofabrik natürlich komplett auf der Baustelle betreuen kann. Das heißt, die Planung wird im eigenen Team quasi auch so ausgeführt, wie wir es angedacht haben.
Ja, ne? Es gibt einen technischen Hauptverantwortlichen, großes Problem auf deutschen Baustellen, man redet nicht miteinander. Das Problem haben wir so gelöst, dass wir sagen, wir haben einen technischen Hauptverantwortlichen hier und der ist wirklich für alles verantwortlich. Der ist dafür verantwortlich, dass auch auf der Baustelle unter den Gewerken kommuniziert wird, sei es der Lüftungsbau, der Poolbau, der Saunabauer. Der ist aber auch dafür verantwortlich, dass innerhalb unserer beiden Firmen kommuniziert wird. Und somit läuft alles, was technisch ist, bei einer zentralen Verantwortungsstelle zusammen und der Kunde kann sich immer auf diese Person beziehen und wir haben sichergestellt, dass es funktioniert.
Ja. Sebi, was ich richtig witzig finde, hätte ich dir vor 5 Jahren gesagt, dass du als Quasselkaufmann irgendwann mal.
Das ist aber sehr wertschätzend.
Ja, das ist sehr wertschätzend. Ja, aber irgendwann mal in 5 Jahren einen Elektrobetrieb hast.
Das hätte ich im Leben nicht gedacht und ich glaube, alle, die mich da draußen kennen, hätten das auch nicht gedacht, weil jeder, der mich kennt, weiß, dass ich 2 linke Hände habe und von Handwerk mal so überhaupt gar keine Ahnung habe. Deswegen habe ich das natürlich hier aus der unternehmerischen Sicht aufgebaut und du natürlich mit der entsprechenden Expertise im Bereich E-Technik. Und was am Anfang vielleicht so klingt, dass es ein Nachteil ist, dass man nicht aus der Materie kommt, das ist ja das, was wir eingangs schon gesagt haben, hat sich als immenser Vorteil herausgestellt, weil ich betrachte es nüchtern, wie es eigentlich in der Theorie wunderbar funktionieren sollte. Und ich ignoriere die Praxis, die 20, 30, 40 Jahre lang vorgelebt worden ist. Und ich glaube, es können hier viele bestätigen, dass da eine interessante Mischung bei rausgekommen ist.
Erzähl mal so ein bisschen. So, wie läuft das ab? Wie gründet man? Also ich meine, ich kann mich noch am Anfang an die ersten Wochen und Monate erinnern. Also ich muss dazu ganz ehrlich sagen, mich hat das, ich glaube, nervlich an mein
Leben. Also das größte Problem ist ja erstmal zu wissen, was man alles braucht. Ja, und wenn du es noch nie gemacht hast, weißt du gar nicht, was du brauchst. Also was ist eine Schlitzfräse und so ein Zeug? Wusste ich überhaupt nicht. Also was haben wir gemacht? Wir hatten ja erstmal...
Darf ich noch eine kleine Anekdote da reinwerfen?
Jetzt kommt die Hilti-Geschichte.
Ich fand es so geil. Also ihr müsst das, ne, wenn man, also das lustig ist. Ich glaube, da gibt es auch ein Bild bei Instagram, wo du mit so einer Hilti-Schlitzfräse stehst und ich mit so einer Stemmmaschine. Das ist total geil.
Stimmt, wie die Ghostbusters.
Genau, weil man, was der Sepp ja eben meinte, du brauchst halt unheimlich viel Zeug. So. Und wir haben natürlich die Branchenprimusse kommen lassen, wie Würth, Hilti, Bosch.
Alle waren sie da.
Und Hilti hat einfach, die kamen hier an mit diesen geilen Taschen, die du unbedingt haben wolltest, haben ihr Zeug ausgepackt und haben uns Werkzeug präsentiert. Werkzeug, ja? Also nicht irgendwie...
Und ich bin dafür ja wirklich maximal unemotional. Mich interessiert das ja eigentlich gar nicht, wie ein Werkzeug auszusehen hat. Und dann kam Würth, dann kam Bosch und es waren wirklich so diese Vorstellungen, die man sich so im tiefsten ausmalen kann, wie die so nüchtern präsentiert werden können. Und ich war schon kurz vorm Einschlafen, habe gedacht, okay, du nimmst jetzt einfach den günstigsten. Dann kam plötzlich Hilti. Und Hilti kam mit flatschroten Autos. Sie hatten wirklich coole, stylische rote Taschen dabei. Es waren junge Leute, die haben das präsentiert. Das war ein Erlebnis. Es war wirklich ein Erlebnis. Und normalerweise erzähle ich ja immer gerne, fällst du auf die Marketingfallen rein. Ich bin da ja immer eher und block ab. In dem Fall muss ich zugeben, das Marketing von Hilti hat bei mir komplett gezogen. Also und die haben mich gehabt.
Das hat so weit gezogen.
Die haben mich wirklich gehabt.
Dass du am Ende meintest, Basti, pass auf, das mit der Schlitzfräse. Da müssen wir drüber reden. Wollen wir nicht die große?
Wir brauchen die große. Und ich habe das erste Mal in meiner Unternehmensgeschichte auch wirklich was gekauft, was nicht das günstigste war. Aber man muss zum Eigenschutz dazu sagen, Hilti, das wird jeder da draußen, der wirklich auch aus dem Handwerk kommt, bestätigen, ist nun mal auch der Porsche unter dem Handwerkszeug.
So, man muss jetzt dazu sagen, wir kriegen für diese Werbung kein Geld.
Nein, ne? Powered by Emotion.
Ja, also sorry, für die kleine, also genau, Werkzeug.
Man okay, weiß was nicht. Braucht man alles? Das war, glaube ich, die Ausgangsphrase. Frage, man braucht jede Menge Zeug, was wir gar nicht wussten. Wir brauchten erstmal jemanden, der uns berät. Das heißt, wir haben uns erstmal einen Elektromeister gesucht, der uns beraten hat, der das schon seit vielen Jahren macht in zweiter Generation, der uns nicht zum Thema Prozesse beraten hat, weil das glaubten wir ja besser zu wissen. Genau. Der mir aber erstmal gesagt hat, was kommt denn in so ein Auto
rein,
was
Gruß braucht man an den denn? Stefan an der Stelle.
Genau, ja. Der liebe Stefan Lülsdorf, der, wie gesagt, einen eigenen Betrieb hier in der Region hat, der macht das schon in zweiter Generation. Hat uns top beraten und wir wussten dann erstmal, was wir alles brauchen mit Schlitzfräse und was alles noch in das Auto da reinkommt. Und so haben wir erstmal Werkzeug, Maschinen, habe ich auch gelernt, ist ein Unterschied, ne? Werkzeug und Maschinen. Dann haben wir Fahrzeuge besorgen müssen, ja, und dann irgendwann haben wir natürlich gemerkt, Menschen brauchen wir auch noch.
Und die Fahrzeuge, so das, der, das Thema, das vielleicht auch noch, ein weißes Auto kriegst du ohne Probleme, schwarz ist ein Thema.
Ja, deswegen haben wir ein weißes Auto bekommen, haben das noch umfolieren lassen, haben quasi eine ganze Monats-Leasing-Rate dafür ausgegeben, damit der ergeblich auch schöne Autos hat. Aber
matt, schwarz, matt, ja,
die sehen cool
die
aus.
Die sehen geil aus.
Die sehen cool aus. Ich gebe es ja zu, ich mache jetzt alle Autos so. Also genau, Fahrzeuge, Maschinen, Werkzeuge, Leute. Und es wurde sehr schwierig, vor allem an gute Leute ranzukommen. Wir sind auch am Anfang ein paar Mal auf die Nase gefallen, hatten dann die falschen Leute, die Autos wurden kaputt gefahren. Also wir haben viel Schmerz in den ersten Monaten erlebt. Und das Schwierigste war, ist dann letzten Endes einen Meister zu finden. Ja, das ist dann wirklich so weit gegangen, dass ich irgendwelche Betriebe angerufen habe und versucht habe, irgendwelche Leute abzuwerben, weil wir brauchten diesen Meister alleine für die Handwerksrolle, damit wir überhaupt operativ einsatzfähig sind.
Genau, man muss dazu sagen, ich bin quasi hier eingetragen als Geschäftsführer, Konzessionsträger, da muss ich diesen Treibschein machen, den habe ich aktuell nicht. Als Elektroingenieur kannst du den machen.
Das heißt, du bist Ingenieur, darfst aber keinen Elektrobetrieb offiziell leiten bzw. umsetzen.
Genau, beziehungsweise keine Zähleranträge stellen.
Richtig.
Aber das sind jetzt so Details, über die man dann natürlich irgendwann auch stolpert. Also wir hatten sehr viele bürokratische Hürden zu meistern, sehr viele personelle Themen zu meistern.
Es war sehr schmerzhaft.
Und ich habe, und das habe ich ja schon mal kurz erwähnt, ich habe gesagt, Sepp, das machen wir nicht mehr. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich bin.
Komm, erzähl die Geschichte mit der Pfütze. Tu's für mich.
Ich weiß noch, das war so ein Augenblick. Ich steige aus meinem Auto aus, habe weiße Sneakers an. Da waren wir bei einer Dorniden-Baustelle und ich bin erstmal schön in diesen. In Matsch, ne? Und also ich habe so ein Bild vor Augen, deswegen, ihr müsst das jetzt so, ne? Alle Zuhörer, ihr müsst diese Emotion fühlen. Ich aus dem Auto raus, wir haben es gerade geschafft.
Feiner Zwirn,
weiß ich nicht. Nein, das nicht, aber wir haben es ja geschafft, das muss man ja ganz ehrlich sagen.
Dann kam die Pfütze.
Weg von dem, wir sind operativ auf der Baustelle am Rumbasteln, jedes Kabel anschließen, schön in die Planung rein. So, jetzt nicht mehr schön PC-Arbeitsplatz, wir planen, sondern bumm, in die Pfütze. Und es ist auch nicht so, dass ich mir zu fallen bin, die Hände, das wissen alle.
Das, ne?
das muss man dazu
das
sagen.
Das muss ich zugeben.
Aber dieser Moment, wo ich dachte, nein, das kann nicht sein. Es regnet, ich meine, boah, also...
Wo ist das schöne Büro?
Man kann es, glaube ich, nicht nachvollziehen, wenn man...
Aber ich habe dir immer gesagt, es wird besser und es wurde besser.
Ja, also, wir hatten einige Startschwierigkeiten. Wir haben jetzt 7 Leute unterwegs.
Genau.
Der Betrieb, also funktioniert, wir sind eingegroovt, wir haben eine coole Mannschaft. Wir machen, wie viele...
Wir haben den Meister auch gefunden,
genau.
Den lieben Sven, der einen Granatenjob macht.
Genau, wie viele Häuser haben wir jetzt aktuell umgesetzt?
So knapp 70 haben wir fertiggestellt und es kommen noch 50 weitere dieses Jahr, die wir allein über unseren Bauträgerkunden Dorniden abwickeln werden.
Genau, dann haben wir wie viele Einfamilien, aber auch 3, 4, die, boah, wir müssen gleich mal gucken, ich würde auch gerne was über unsere laufenden Projekte noch erzählen, aber das ist so, wie viele PV-Anlagen haben wir aufgebaut, nur so roundabout, boah, ich habe...
Also locker 50, es sind natürlich ein paar noch, wo wir das Dach schon bestückt haben, wo noch die Inbetriebnahme fehlt. Na, da kommen wir am Ende des Jahres in Summe mit Sicherheit auch auf über 100.
Ja, das ist auch zum Beispiel eines der super, also das finde ich mega geil. Wir haben jetzt wir machen ja viel mit Enphase und Solar Edge, wir haben natürlich auch unsere PV-Anlagen. Nur als kleine Anekdote sieht man ja, und ich finde es total geil, wie viel grünen Strom wir produzieren. Das ist, glaube ich, auch hier so eine Messlatte geworden, super viele PV-Anlagen zu bauen, um einfach diesen Nachhaltigkeits- und erneuerbaren Energien-Gedanken, da schwärmen ja auch alle von so, boah, wie viel Megawattstunden haben wir wieder produziert.
Ja, ich bin quasi mit der Sonne heute Morgen mit meinem Auto zur Arbeit gefahren.
Ja.
Also unsere ersten Mitarbeiter haben jetzt auch schon die PV-Anlage von der Elektrofabrik bekommen. Also das wird hier ganz groß gefeiert.
Genau. Was Also ich, einfach nur mal so ein bisschen so aus unserem Tagesgeschäft. Projekt Sonja Mainz hatten wir gerade erwähnt. Das ist auch ein, ich finde, das ist sehr erwähnenswert, weil die Sonja kennt uns tatsächlich.
Über diesen Kanal hier, über den Podcast,
ganz genau. Über den Podcast und ich glaube, Licht war das. Ne? Mit dem Marc zusammen hatten wir den Podcast über das Thema Beleuchtung,
genau.
Licht.
Und aufgrund der Distanz hatte sie erst einen anderen Elektrobetrieb beauftragt und den Marc für die Lichtplanung. Dann ist der Klassiker passiert. Während der Umsetzung wurde festgestellt, oh Gott, die Planung wird nicht so umgesetzt draußen bei der Installation wie ursprünglich gedacht. Und dann gab es einen Hilferuf, wo die Kabel schon quasi lagen. Eigentlich das, was wir überhaupt nicht so toll finden. Aber an der Stelle sind wir eingesprungen und haben dann quasi mitten in der Umsetzung das gesamte Projekt übernommen und sind gerade noch mitten dabei, das entsprechend fertigzustellen.
Genau, Endinstallation, also Rohinstallation war da. Wir haben Schaltschrank gefertigt nach vorhandenen Kabeln. Das auch mit der, war so von der
Kabel durchklingeln und so.
Genau, Basalte. Richtig schönes Projekt, großes, boah, ich glaube 450, ich weiß es gar nicht genau, 450 Quadratmeter, richtig schönes Projekt. Also da in Mainz mit mehreren Wochen Übernachtung auf, wo unsere Jungs wirklich alle vor Ort waren. Dann haben wir gerade eine, boah, das finde ich ein richtig geiles Projekt, die Villa in Karst. Ist eines, super schönes Projekt, weil wir komplett von Anfang an die Planung gemacht haben.
Genau, ist auch wirklich unser, der erste Neubau, genau. Weil wir haben noch ein paar andere Projekte mit Elektrofabrik und Smartfabrik zusammen. Das sind aber meistens Sanierung oder wie bei Sonja mittendrin eingestiegen.
Genau, Villa in Karst. Planung fertig, Rohbau steht. Wir fangen jetzt wirklich an mit der Elektro-Rohinstallation.
Genau, ja, nächste Woche kommt der Kunde, wir machen die, finalisieren die Planung und dann geht es die Woche drauf, geht es mit der Installation bei der Elektrofabrik
los. Genau, dann auch noch ein richtig spannendes Projekt, die Sanierung Düsseldorf-Oberkassel.
Ah, das denkmalgeschützte Haus. Auch genau. Wirklich so wunderschön. Ein Reihenhaus, was mich immer so an so einen Vorort aus London erinnert. Ja,
Reihenhaus muss man sagen.
Reihenhaus hört sich kleiner an, als es ist. Ich glaube, es sind auch fast 400 Quadratmeter.
Es sind halt alles historisch. Decken sind denkmalgeschützt, Wände sind teilweise denkmalgeschützt. Und die Böden. Das macht es natürlich auch für eine Nachrüstung im Elektrobereich nicht gerade einfach.
Ja, und dann hat man da so ein 120 Jahre altes Haus, was komplett automatisiert ist und ins digitale Zeitalter überführt wurde. Finde ich mega.
Ja. Dann haben wir auch, das finde ich persönlich auch ziemlich cool, da muss ich auch sagen, da geht gerade auch echt viel Zeit von mir drauf für die Groß-PV-Anlagen. Wir haben ja jetzt aktuell in Ehrenfeld ein Gebäude. Boah, mit wie vielen Modulen sind da drauf?
In Ehrenfeld sind, glaube ich, um die 100. Ne?
Genau, das ist unsere kleine große Anlage. Genau.
Dann haben wir in Wuppertal noch, das ist jetzt das Größte, was wir jemals gemacht haben. Das sind 700 Module, die dann draufkommen. Also wir haben immer mehr riesige Projekte, die wir im Bereich PV umsetzen, auf gewerblichen Objekten.
Hotel Nürnberg auch, boah, das ist auch eine Riesenanlage, 700 Module. In Berlin haben wir jetzt sogar ein Projekt, was wir gerade betreuen, auch boah, 900 Module. Also
das ist halt ein großes Thema, davon profitieren alle, die Eigentümer, die Mieter, wir haben Spaß daran. Das ist ein Thema, das sollte man wirklich nochmal separat diskutieren.
Ne? Habe ich ja mit dem Julian schon abgesprochen. Wie gesagt, der ist ja unser absoluter PV-Experte, auch was das ganze Thema angeht. Wie rechnet man solche Anlagen, Amortisationszeiten? Teilweise echt unter 5 Jahren. Ne? Also Mieterstrommodelle, das ist halt auch, glaube ich, so ein bisschen der, oder nicht ein bisschen, das Streichende, das ist unser Punkt, warum wir richtig gut unterwegs sind, weil wir unseren B2B-Kunden, nämlich von A bis Z, diese ganze Geschichte abnehmen. Ne? Also über die SolarQ läuft ja auch dann die anwaltliche Beratung. Machen wir einen eigenen Podcast drüber. Ist einfach ein super spannendes Thema. Renditen über 20%. Also wer da B2B unterwegs ist, kann uns auch gerne ansprechen. Mega, mega interessantes Thema. Ja, Sebi, Ausblick in die Zukunft. Was haben wir noch vor mit der Elektrofabrik? Wo soll die Reise hingehen? Weil aktuell sind wir ja nur regional unterwegs.
Genau, und wir wollen natürlich so viel wie möglich glücklich machen in Deutschland, mal mindestens, das steht fest. Das heißt, wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir deutschlandweit unsere Dienstleistungen anbieten können. Wie werden wir das machen? Also die große Vision ist, dass wir sogenannte Hubs bilden, wo wir dann immer 7 bis 8 Leute regional verteilt haben in Deutschland, die dann quasi sternförmig rausfahren können, sodass wir in den nächsten Jahren auch deutschlandweit unsere Dienstleistungen im Feld erbringen können.
Genau, im Endeffekt ist ja unsere Idee, das so ähnlich aufzubauen wie in der Smartfabrik. Smartfabrik können wir deutschlandweit bedienen. Das ist natürlich ein bisschen was anderes.
Genau, Planung kannst du zentral von einer Stelle für die ganze Welt in Anführungszeichen. Ausführung brauchst du halt die Leute. Deswegen denken wir halt über diese Hubs nach, die sicherlich mittelfristig kommen
werden. Dann würden natürlich, welche Städte wären interessant?
Was? Frankfurt wäre sicherlich interessant,
München
Hamburg. Und dann so ein bisschen verlängerter Arm nach Berlin, weil da gibt es auch viele spannende Projekte. Ja. Ja, das sind halt immer so die Ballungsgebiete und die Großstädte vor allem.
Genau. Und Dubai, aber das machen wir ja mit der Smartfabrik. Ne?
Genau, das ist noch ein anderes großes Thema. Da können wir übrigens auch nochmal einen Podcast drüber machen, fällt mir gerade ein, weil das ist natürlich auch super spannend, solche Märkte, die wirklich am Aufstreben sind. Ich bin vor wenigen Monaten da gewesen. Ich war wirklich nachhaltig beeindruckt. Da geht natürlich einiges schneller. Da ist sehr viel Kapital, da wird sehr viel investiert und man sucht Leute mit innovativen Ideen und Firmen, die das umsetzen können. Also ich glaube, da ist ein Riesenbedarf in diesen Märkten.
Ja. Mega. Dann noch einen kleinen Ausblick für die nächste Folge.
Und wir reden immer alles, wie kann man etwas besser machen? Und wir haben gedacht, wir reden jetzt mal über Fehler.
Genau, ja. Wir zeigen
also nicht
euch
über unsere, da wären wir ja schnell mit durch.
Genau. Ne? Und zwar, wir wollen euch die 10 Big Fails einer Smart Home Planung und Umsetzung mal präsentieren. Also was solltet ihr bei eurer Planung und Umsetzung auf jeden Fall vermeiden? Wir erzählen mal so ein bisschen...
Oder was müsst ihr machen, um so richtig zu verkacken?
Genau.
So kann man es auch formulieren. Ne?
Also wir erzählen ein bisschen aus dem Nähkästchen, plaudern mal über ein paar Sachen, die wir zugetragen bekommen haben. Projekte, wo wir gedachten, boah, das ist genau das, wie man es nicht machen sollte. Also wird spannend, wird ein bisschen was anderes als sonst.
Ne? Ja, und dann hoffen wir, dass ihr wieder zuhört, am Start seid. Wir
genau, und wenn ihr Projekte habt... Egal ob Planung, Umsetzung, Ausführung, B2B, B2C in der Region Düsseldorf, Köln oder auch in Mainz.
Ruft uns an.
Genau.
Oder schreibt uns.
Viel Spaß, danke fürs Zuhören. Macht's gut.
Ciao, ciao.